Kollektivroman, hat einen Kollektivroman geschrieben. Er heißt Wollen schon. Der ursprüngliche Arbeitstitel Hauptsache Papp und Vorwärts ist uns nicht so perfekt erschienen.
An dieser Stelle darf ich vielleicht noch anschließen, dass der Untertitel auch weggefallen ist des Buches. Das hieß nämlich ursprünglich mal vielleicht ein Wissenschaftsporno.
Wollen schon. So heißt also nun das Buch aus dem Zaklossus Verlag. Geschrieben hat dieses Buch ein 11-köpfiges Kollektiv. Und zwar Nathalie Dewan, Florian Haderer, Heide Hammer, Alexandra König, Katja Langmeier, Sonja Mönkedick, Fanny Müller-Uri, Weser Kichones Hall, Thomas Schmiedinger, Eva Schörkuber und Kurt Dovent. Die 11 AutorInnen sind alle mehr oder weniger im Wissenschaftsbetrieb aktiv oder aktiv gewesen. Einige kenne ich bereits als AutorInnen anderer Prosatexte. Wieder manch andere sind mir durch ihre wissenschaftlichen Publikationen bekannt. Bei der Buchpräsentation Anfang März im Wiener Moe sind 9 der 11 AutorInnen anwesend. Und wie ich im persönlichen Gespräch mit einem Autor erfahre, waren während des gesamten Schreibprozesses nie alle 11 an einem Ort. Wie trotzdem ein Roman entstehen konnte, das erklärt Autorin Eva Schörkuber.
Einerseits dieses alte Narrativ oder Schreiben, dieses Einsame, das immer weltabgewandtes, wir haben versucht dagegen zu arbeiten. Und praktisch hat das Ganze so ausgesehen, dass wir uns eigentlich als Schreibbande, als Kollektiv nicht gegründet haben und dann zu schreiben begonnen haben, sondern wir haben uns quasi schreibend gefunden. Das heißt, in dem Sinne sind wir wirklich eine praktische und praktizierende Schreibbande. Und das Ganze hat so funktioniert, es hat eine Rahmengeschichte gegeben und alle, die mitgemacht haben, haben eine Figur gefunden, haben eine Figur entwickelt und hat dann jeder und jeder hat dann die Anreisegeschichte dieser Figur geschrieben. Wir verraten nicht, wer welche Figur geschrieben hat.
Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt. Die Figur Hanna Wohlmuth erhält ein Erbe, und zwar die Nutzung eines Seminarschlösschens in Wien-Döbling und 2 Millionen Euro. Dieses Geld muss und darf sie in den nächsten 3 Jahren verbrauchen. Sie soll ein freies Institut gründen und ForscherInnen zu sich einladen. Dass das Romankollektiv nicht verrät, wer welche Figur entwickelt hat, wird dann im persönlichen Gespräch nicht mehr ganz so streng gehandhabt. Doch Eva Schörkuber zum Beispiel bleibt hart und verrät es auch hier nicht, während ich von einer anderen Autorin erfahre, welche Figur von ihr stammt. Bei manchen muss ich gar nicht nachfragen, da aufgrund der realen Biografien der AutorInnen und der fiktiven Biografien der Figuren die Parallelen offensichtlich sind. Als Leserin treffe ich also auf die Geschichten von mehreren Figuren, genau genommen von 10 Figuren, die in das freie Institut zum Forschen für die nächsten 3 Jahre eingeladen werden. Sie leben zu dem Zeitpunkt, als sie die Einladung erhalten, in Deutschland, Frankreich, den USA, Bosnien und Österreich. Und jede einzelne dieser Figuren hat ihre eigenen Gründe und Überlegungen, warum sie ans freie Institut gehen soll. Davon erfahren wir als LeserInnen in Texten, die an innere Monologe erinnern. Jeder Gedanke wird hier mehrmals gewälzt und betrachtet. Es gibt dabei mehrere zentrale Themen, die sich durch die Geschichten ziehen. Da ist zum einen die Frage, wie Forschung außerhalb einer universitären oder kapitalistischen Verwertungslogik funktionieren kann. Und zum anderen die Frage des Kollektivs, also die des kollektiven Forschens und des kollektiven Wohnens im Seminarschlösschen des Freien Instituts.
Sina bezog ein gesichertes Gehalt aus Deutschland, sie war versichert und ihr Nervenkostüm hatte sich in dieser Situation gemütlich gemacht. Im Herbst würde ihr Vertrag auslaufen, ohne dass es ein Folgeprojekt für sie gab. Blöd. Doch Sinas Planungen wurden rollend adaptiert und hatten sich nun mit Hannas Mehl manifestiert. Der Schnäppchenjägerin in großem Stil war Hannas freies Institut vor die Füße gefallen. Sina vermutete nicht ganz falsch, dass Hanna sie weniger wegen ihrer wissenschaftlichen Expertise eingeladen hatte, sondern mehr wegen ihrem Drive, wie Hanna das nannte.
Sina, ich habe Angst, dass das zu verkopft wird hier. Asymmetrische Kräfteverhältnisse sind am Werk. Sina, verstehst du? Ich brauch dich.
Vermeinte Hanna beim letzten Skype-Date Sina zu überzeugen. Dabei war das wieder mal ein Satz Hannas, den Sina im Gespräch aktiv überhören musste. Diesmal aber mehr, weil Sina ihn als eine Beleidigung empfunden hätte, die Hanna so sicher nicht hätte aussprechen wollen. Als wäre all das, was Sina bisher gemacht hatte, eine einzige Kopflosigkeit gewesen. Aber davon wusste Hanna vermutlich zu wenig. Sie war ja nie nach Sarajevo gekommen, um zu sehen, wovon Sina ein Teil geworden war. Hanna hatte bloß mitbekommen, dass Sina allerlei auf die Beine zu stellen geholfen hatte. Einen Kulturverein mit eigenem Zentrum hatte sie mit aufgebaut und federführend ein Festival für unabhängige Kunst organisiert. Bei einer LGBT-Gruppe war sie an etlichen Aktionen beteiligt gewesen. Bei der seit den Protesten im Februar 2014 lose organisierten Open University war sie dabei. Und vor allem hatte sie Nadina unterstützt, ein Suppenlokal samt Volksküche zu eröffnen. Das Nakashiko, so hieß das Lokal, war Sinas Homebase und samt der besten Frozen Margarita der Stadt irgendwie Nadinas und ihr Baby. Sina hatte nichts ausgelassen und politischen Aktionismus respektierte Hanna nach wie vor.
Komm her und hau rein,
hatte Hanna nachgedrückt. Wieder einmal hatte Hanna Sina allein auf deren Impulsivität und Tatendrang reduziert. Sie machte aus Sina damit die dann doch nicht ganz ernstzunehmende sozialarbeiterische Aktivistin, für die sie das Programm zu schreiben und die Grundlagenforschung zu betreiben glaubte. In ihrer kurzen gemeinsamen Zeit in Paderborn hatte Hanna, wenn sie mit anderen wilde Diskussionen geführt hatte, Sina geflissentlich ignoriert. Sina hatte sich selbst nur eingeschaltet, wenn sie es für notwendig gehalten hatte, und Hanna war justament nie an Sinas Sätzen interessiert gewesen. Mit Sina wollte Hanna Jäger trinken, sich den Schraubverschluss auf die Nase drücken und mit zugehaltenen Ohren dem Gluckern zuhören. Sina wusste das und fand das nicht sonderlich erhebend. Das Selbstherrliche von Hanna und ihrer Klick-Kritik hatte Sina angezogen und gleichzeitig hielt sie es mehr für ein selbstgerechtes Versorgungssystem. Hardcore autoreferenziell hatte Sina das gegenüber Nina genannt, das sogar sie ausschloss und dem sie manchmal nicht mehr als Weinseligkeit zutraute. Halbsatte Ärsche allesamt.
Die Geschichten der 10 Figuren im Buch Wollen schon werden nicht hintereinander erzählt, sondern ineinander verschachtelt. Als Leserin kenne ich mich immer gut aus, wer gerade dran ist, weil in der Kopfzeile auf jeder Seite die aktuellen Figuren hervorgehoben werden. So entwickelt sich die Geschichte einer einzelnen Figur über 5-6 Seiten, bevor es mit der Geschichte der nächsten Figur weitergeht. Für mich entsteht dadurch das Gefühl, 10 Bücher über 10 verschiedene Figuren parallel zu lesen. Abseits dieser Einzelpassagen gibt es Passagen im Buch Wollen schon, wo Textfragmente aus verschiedenen Texten ineinander geschachtelt werden. Da folgt auf den Halbsatz der einen Figur der Halbsatz der nächsten. In diesen Passagen werden Themen wieder aufgegriffen, die es in allen 10 Texten gibt und Parallelen beleuchtet oder Unterschiede dargestellt. Wie zum Beispiel in der Passage, in der die Texte über die Figuren Jeanette und Elisabeth ineinander verschachtelt werden. Und wir dabei erfahren, dass die Erwartungshaltungen der beiden unterschiedlich sind, wie es sein wird, am Freien Institut zusammenzuarbeiten.
Das Ganze klinge ja irgendwie nach einem Kollektiv, das ich gründen solle, dass sich aus Menschen zusammensetzen solle, die sich eben nicht kennen aus jahrelanger gemeinsamer Arbeit, die sich noch nicht kennen und also auch eine gemeinsame Basis aufbauen können. Kollektiv. Das klinge nach den sogenannten autonomen Gruppen, die einen Teil ihrer Studienzeit damit verbringen, billiges Essen zu kochen, Fahrräder zu reparieren, Zeitungen zu machen, Demos zu organisieren, in Wohngemeinschaften zu wohnen, ihre Lebensformen neu zu erfinden, und dabei zu glauben, den Lauf der Welt, die Ordnung der Dinge neu zu erfinden.
Elisabeth setzt ihre Hoffnung in das Freie Institut. Vielleicht würde sie dort auf eine neue Art zu leben und zu arbeiten stoßen.
Aber in der Wissenschaft.
Elisabeth wünschte sich für das Freie Institut Grenzerfahrung intellektueller, emotionaler und körperlicher Natur.
Aber in der Wissenschaft.
Damit es nicht nur bei ihren Erwartungen blieb, hatte sie Richard schon den Auftrag erteilt, ein Portfolio illegalisierter Substanzen mit nach Wien zu bringen. Denn ohne Nachhilfe war sie einfach zu verklemmt und kontrolliert.
Hat Jeanette entgegnet.
Ihre Fantasie schlug Purzelbäume.
Die anderen interessieren sie nicht.
Wer würde noch alles in dem Freien Institut logieren?
Die würden, so sie vernünftig und ein wenig bei Trost sind, diese 3 Jahre für ihre eigenen Arbeiten nutzen.
Zumindest waren nicht nur Katholnik und Lorenzo, sondern auch Richard und Simone für einiges offen.
Ohne sich mit Weltverbesserungsfantasien aufzuhalten.
Immer noch bekamen sie ein wohliges Kribbeln in der Bauchgegend, wenn sie an die sommerliche Rooftop-Party dachte, bei der sie alle außer Rand und Band gerieten.
Sie werde ja sehen, hat Marie geschmunzelt.
Im letzten Sommer war Richard zu Besuch in New York gewesen und zusammen mit Simone sind sie dann zu einer Party nach Bushwick geradelt. Es war ein lauer Sommerabend und es waren sehr lustige Gäste auf dem Dach.
Marie, die sie gefragt hat, was sie sich denn erwarte vom Team, von diesem Team und was sich die anderen wohl von ihr, Jeanette, erwarteten. Komische Frage.
Je später es wurde, umso mehr Gäste verließen die Party.
Wir werden ja sehen, hat Jeanette ergänzt.
Es blieb nur noch ein harter Kern um die aparte Gastgeberin Anne.
Wir, sie, Jeanette und Marie, Marie.
Diese kam dann mit einem vielsagenden Lächeln und meinte, dass sie jetzt, wo sie in einem so intimen Kreis wären, die neueste Droge aus London ausprobieren sollten.
Ohne Marie, mit Marie, das wird sich zeigen. Das wird sich ergeben. In diesem Institut zusammenarbeiten, zusammen wohnen. Marie und sie, die anderen, das Team.
Die übrig gebliebenen Partygäste lümmelten auf dem von Anne arrangierten Matratzenlager.
Dort auf dem Institutsgelände.
Nach und nach ließen sie im wahrsten Sinne des Wortes alle Hüllen fallen.
Vielleicht würde es ja eher darum gehen, dass sie sich und ihre Erfahrungen einbringe in eine neue Form wissenschaftlichen Arbeitens.
Gesagt, getan.
Das Ganze ginge ja irgendwie nach einem Kollektiv, das sich gründen solle.
Gut, sie wusste, dass so etwas nicht alle Nase lang geschah.
Die anderen, das Team, die machen ihre Sachen.
Es war einzigartig.
Kollektiv.
Hingegossen zwischen den verschiedenen Leibern geriet sie in ihrem Schwelgen derartig in sexuelle Ekstase, dass es sich anfühlte, als würden ihre Grenzen vollkommen aufgelöst.
Dieses Wir, das sich immer öfter eingeschlichen hat, je näher der Zeitpunkt ihrer Abreise nach Wien gekommen ist. Wir, sie, Jeanette, Marie, Marie.
Zum Glück war es so warm, dass sie sich ansonsten etwas weggeholt hätten.
Dort auf dem Institutsgelände.
Elisabeth konnte sich daran erinnern, dass sie mit ihrem Mund und ihren Händen verschiedenste Körper verwöhnte.
Menschen, die sich entsprechend zu verhalten wissen, die Distanz wahren können.
Sie gab sich derartig hemmungslos hin, dass sie sich irgendwann vor Lust zuckend die Dachpappe liebkosend wiederfand.
Bei der Buchpräsentation Anfang März lesen 8 der 11 AutorInnen aus dem Buch. Teilweise werden Textpassagen nicht auf der Bühne gelesen, sondern irgendwo aus dem Publikum. Den ganzen Nachmittag vor der Präsentation hatten sie dafür geprobt, erfahre ich im persönlichen Gespräch mit einem Autor. Vergleichsweise eine kurze Zeitspanne, wenn ich mir überlege, wie lange der Entstehungsprozess des Buches war. 3,5 Jahre wurde daran gearbeitet. Allein, in Gruppen und auf Schreibseminaren, wie Eva Schörkuber erzählt.
Wir haben auch wirklich gemeinsam geschrieben. Das kann man sich so vorstellen, wir sind aufgestanden in der Früh, haben Kaffee getrunken, haben gefrühstückt, haben getratscht, haben uns dann in diesen Seminarraum gesetzt und haben wirklich ein, zwei Stunden nebeneinander geschrieben und haben uns dann gegenseitig die Ergebnisse von diesen Schreibstunden vorgelesen. Und wir haben Tränen gelacht teilweise, wirklich.
Tränen gelacht habe ich beim Lesen auch. Und es hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Am häufigsten habe ich mich dabei ertappt, die einzelnen Texte doch einzelnen AutorInnen zuordnen zu wollen. Ich musste also wirklich versuchen, an das Bild des Kollektivs beim Lesen zu denken. Zumindest bei der Buchpräsentation und dem kollektiven Vorlesen dort war das Kollektive für mich präsenter.
Irgendwie schien sie unzufrieden zu sein. Ich war müde.
Sie hatte überhaupt kein Interesse mehr an dieser ganzen
Ohrensessel-Philosophie.
Sie hatte keine Kraft mehr für diesen
selbstbeweihräuchernden Wettbewerb.
Keine Lust mehr,
Papers rauszuwürgen,
die eine kleine Jury von individuell karriereorientierten und eher offenen Leuten, so gut es ging, in
bildungsfernen Bewegungen
auslebte.
Sie quakte und wurde von meinem Handy-Klingelton unterbrochen.
Janette erkennt die Melodie nicht sofort, weiß nur, dass es eine sehr bekannte Melodie ist.
Europaweit. International.
Die Internationale ist es, die da von einem Telefon, wahrscheinlich von einem iPhone, gespielt wird.
Ja, ich weiß.
Eine Farce.
Ein Chaos.
Der smarte Linke sitzt im DGW.
In der ersten Klasse saß Sarah Wagenknecht mit dem teuersten Rotwein. Und?
Ist auf die Internationale als Klingelton seines sündteuren Smartphones konditioniert.
Und hat die Bedienung mies behandelt. Ja, ich weiß.
Eine Farce.
Ein Kraus.
Ein lautes
Oui.
Bricht die blecherne, klingeltönende Internationale ab.
Was spricht der Knabe aus dem Grabe?
Sie schilderte mir, dass sie mit drei Flüchtlingen, die sie im Centro Sociale im Chaka kennengelernt hatte, unterwegs war. Alice hatte sie eingeladen ins Freie Institut.
Sie sind dann, wenn alles gut geht, eine von uns.
Eine?
Und noch eine.
Und noch eine.
Und noch eine. Und wie viele waren das jetzt genau? Und wo kommen die alle her? Und wie passen die alle hinein?
Würden es akademische oder individualisierte Pappnasen sein?
Dichter, Anpacker, Hasardeure.
Solche, die so sind wie wir.
Solche, die nicht so sind wie wir.
Solche große, solche winzige.
Komische oder beherzte.
Auch wenn ich nicht viel über den Vorfall und den Status wusste, ließ ich mir die Namen der drei geben und setzte für sie einen Arbeitsvertrag auf.
Den Leuten ist damit schon geholfen. Glücklich sind sie alle, manche unzufrieden.
Natürlich war ihr auch aufgefallen, dass die Dienstverträge für die drei Angestellten, Frau Kerbler, ein Koch und ein Gärtner, kurz vor dem Ableben jeweils abgeändert worden waren.
Bestimmt waren die drei auch im Vergleich zum Rest in der Lage zu arbeiten.
Gut so, gut so,
spricht Inka Erblasser mit Zigarre und Melone.
Da nimmt das Projekt doch endlich ein bisschen Fahrt auf. Da prallen Welten aufeinander, dachte ich.
Die nimmermüde Figur nimmt immer wieder, immer mehr oder weniger Leute mit. Ein Stück.
Aus einer ganz egoistischen Motivation heraus. Der Flucht. Genau auf so etwas hatte ich gewartet. Einen Grund, nach Italien zu fahren.
Hier geht es bestimmt nicht um Ablenkung. Ein gutes Spiel erfordert absolute Konzentration. Du betrittst das Spielfeld, um dich für die Zeit des Spiels nicht nur als
Geldgeber,
sondern auch als
Arbeitgeber
zu verlieren. Was immer sonst noch geschieht, verliert seine Bedeutung.
Kaum eine Person aus ihrem aktivistischen und universitären Umfeld konnte verstehen, dass Ali praktisch ihre Karriere als
Wissenschaftsschlampe
hinwarf.
In Freiheit stetig tätig sein, das ist
unheimlich inspirierend und furchtbar schlau.
Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Zumindest habe ich gehört, dass im Sommer konkreter dafür geplant werden soll. Hoffentlich muss ich nicht dann wieder 3,5 Jahre, also bis zum Ende 2019, darauf warten.